chinesischen Restsatz. Da geht es um das simultane Lösen von mehreren Kongruenzen gleichzeitig. Wir gucken uns das mal an. Wir haben M1 bis MK aus N. Die sollen paarweise teilerfremd sein in Z. Und dann haben wir A1 bis AK in Z. Das sind einfach irgendwelche ganzen Zahlen. Und dann haben wir ein System von Kongruenzen. Und zwar haben wir für jedes I die Kongruenz X kongruent zu AI modulo MI. Und wir wollen wissen, gibt es eine ganze Zahl X derart, dass all diese Kongruenzen gleichzeitig erfüllt sind? Und der Satz sagt, ja, das geht. Die Voraussetzung der Teilerfremdheit für die Leute, modulo derer wir rechnen, reicht, um ein X zu finden, das all diese Kongruenzen gleichzeitig erfüllt. Dieses System von Kongruenzen nenne ich Stern, denn da möchte ich mich gleich drauf beziehen. Ich werde ein kleines Beispiel zur Motivation machen für zwei Gleichungen, damit man einmal sieht, wie man auf Lösungen kommen kann, zumindest erstmal auf eine. Und dann werden Sie später sehen, auch im Beweis, dass es noch andere Möglichkeiten gibt und wir können das noch vertiefen. Im Beweis gehen wir mit Induktion vor. Wir haben so und so viele Gleichungen und wir werden uns überlegen, dass es für eine geht und dass, wenn es für so und so viele geht, dass es dann immer auch noch für eine mehr funktioniert. Das ist die Idee. Gut, das ist der chinesische Restsatz. Ich mache mal zuerst das kleine Beispiel und dann schaue ich, ob Sie Fragen haben zur Aussage, bevor wir anfangen, den Satz zu beweisen. Mein kleines Beispiel ist x-Kongruent Restsatz soll. Das nehme ich als, Sie haben eine Vorstellung, akzeptabel ist. Dann beweisen wir den Satz jetzt. Induktion war das Stichwort, das heißt, wir machen Induktion über die Anzahl der Kongruenzen. Das war K, glaube ich. Induktion über K und der Induktionsanfang ist, dass wir nur eine Gleichung haben. Das heißt, dieses System Stern besteht nur aus einer Kongruenz. Nein, die kann ich ganz einfach lösen. Das haben wir ja gerade in dem Beispiel schon gesehen. Wenn da eine Kongruenz steht, dann löse ich die, indem ich das Element hinschreibe. Das Element selber, was da rechts steht, löst das. Und alle, und wenn ich das als Repräsentant nehme für das, was hier steht, mein Z, die entsprechende Restklasse, dann kriege ich alle Lösungen. Das heißt also, wenn da jetzt nur steht x kongruent a1 modulo m1, dann ist a1 selber eine Lösung und die komplette Lösungsmenge ist a1 plus m1 mal z. Ich habe die Kongruenzen von 2 bis k genommen und habe sie verändert. Ich habe auf der linken Seite mit m1 multipliziert und auf der rechten Seite habe ich anstatt ai jetzt stehen ai minus a1. Das ist also ein neues System von Kongruenzen. Es sind nur k minus 1 Stück. Das heißt, man könnte die Induktionsvoraussetzung draufwerfen, wenn da nicht ein Problem wäre. Das sieht nicht so aus wie ein Stern. Bei Sternchen auf der linken Seite nämlich einfach nur irgendeine ganze Zahl. Die Variable steht da sozusagen alleine ohne Faktor dabei. Und hier haben wir dieses M1 noch. Wenn wir M1 loswerden, dann passt das zu Sternen, jedenfalls dann, wenn auf der rechten Seite die Sachen noch paarweise teilbar sind. Okay, wie machen wir das?
Wir überlegen uns, wie wir das M1 wegbekommen. Es wäre optimal, wenn man das multiplizieren könnte mit einem multiplikativen Inversen. Modulo NG. Frage ist, geht das? Ja, das geht. Und zwar deshalb, weil diese NG alle paarweise teilaffin sind.
M1 ist also teilaffin zu M2 und
dementsprechend finde ich für M1 modulo M2 ein multiplikatives Inversus. Wenn ich das jetzt auf die Kongruenz werfe, dann geht auf der linken Seite M1 weg, da steht nur noch Y und um die rechte Seite kümmere ich mich später. Soweit? Sollen die multiplikativen Inversen sein, also M1 mal TI, Kongruenz 1 mod MI.
Da habe ich was benutzt, um die Nummer zu sagen, Satz 93.
Gut, jetzt habe ich hier diese multiplikativen Inversen, jetzt kann ich also die Kongruenzen da oben mit diesen TIs durchmultiplizieren und bekomme ein neues System von Kongruenzen. Das führt zu den Kongruenzen, das schreibe ich jetzt ein bisschen verkürzt hin, aber es kriegt wieder ein Symbol. Trippelsternchen. Ja, was habe ich? Auf der linken Seite steht dann nur noch Y. Und damit Sie sehen, woher das kommt, schreibe ich das nochmal davor. Denn Y ist kongruent zu Y mal M1 mal TI.
M1 mal TI ist kongruent zu 1, deswegen geht das weg.
Dann bleibt da nur noch Y stehen. Kongruent zu AI minus A1 mal TI.
Wollen wir Induktion draufwerfen? Wir gucken mal.
Das ist nur die Erklärung, warum da Y steht. Jetzt haben wir Y da stehen, also eine ganze Zahl. Die soll kongruent sein dazu. Wir wollen was finden, was das löst für alle die gleichzeitig. I läuft von 2 bis k. Und wir wollen die Induktionsvoraussetzung benutzen. Warum geht das? Naja, weil hier rechts ganze Zahlen stehen, an die haben wir keine weitere Voraussetzung. Und die Dinger, modulo derer wir rechnen, m2 bis mk, die waren vorher paarweise teilaffin, die sind jetzt immer noch paarweise teilaffin. Deswegen funktioniert die Induktionsvoraussetzung, ohne dass wir irgendwas tun müssen. m2 bis mk sind paarweise teilaffin. Also greift die Induktionsvoraussetzung und liefert ein Y aus Z. Das tatsächlich das Trippelschwert erfüllt. Und zwar für alle, die gleichzeitig.
Nehmen wir uns so ein Y her, so eine Lösung, und basteln daraus eine Lösung für das ursprüngliche System. Und das ist das Element A1 plus Y mal M1. Das ist einsetzen. Das Y, das wir gefunden haben, erfüllt das, was da oben steht. Jetzt kann man das quasi zurück übersetzen und kriegt dann, dass es die ganzen Gleichungen löst von 2 bis k. Und dann braucht man noch die erste Gleichung, sich nur um A1 von einem Vielfachen von M1 unterscheidet. Das heißt, wir haben jetzt diese Abänderung gemacht, wir haben nicht y genommen, sondern dieses Element, damit wir auch die erste Gleichung erfüllen und die Gleichung 2 bis k sind automatisch erfüllt, so wie wir das gewählt haben. Okay? Die Idee war jetzt also Induktion und dieser Trick mit den multiplikativen Inversen. Gibt es eine Frage? Welchen Teil soll ich vorlesen? Welcher Teil ist nicht klar?
Einmal erstmal das
M1. M2 bis M3. M1 mal TI ist Kongruenz zu 1
genau.
Kongruenz
I.
M1 mal TI ist Kongruenz zu 1 modulo LI. Und da hinten sind da auch noch Indizes unklar?
Ja, das ist auch
okay. 1 mal. Okay, ich lese es einmal vor. In Klammern Y mal M1 mal TI ist Kongruenz zu, dann geht die Klammer wieder zu, das ist nämlich nur eine Erläuterung. Das Wichtige ist, Y ist Kongruenz zu, in Klammern AI minus A1 mal TI modulo M. Und I läuft schon 2 K. Was für andere Fragen haben Sie noch? Mit TI.
Und es macht also keinen Unterschied, wenn ich schreiben würde AI minus A1 modulo MI mal TI?
Multiplikation geht nur innerhalb der Kongruenz. Wenn Sie sagen, also wenn Sie sagen modulo irgendwas mal TI, dann versteht niemand, was das bedeuten soll. Sie können ja nur eine Gleichung oder eine Kongruenz mit irgendwas multiplizieren. Und was ich in Wirklichkeit gemacht habe, ist eine Anwendung von diesem Lemma, das sagt, dass Kongruenzen sich mit Addition, Subtraktion und Multiplikation vertragen. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Kongruenz da oben genommen und ich habe die Kongruenz genommen, TI ist Kongruenz zu sich selber, mod LI, und dann habe ich das multipliziert. Und wenn ich das mache, dann entsteht oben auf beiden Seiten der Term, was da steht, mal TI, aber immer noch modulo MI, so wie vorher. Das ist einfach, wie man das selber anwendet. Und wenn ich das mache, dann habe ich hier das TI, das kürzt sich dann mit dem M1 weg und hier muss ich das TI überstehen lassen, was ich da erstmal nicht. Besser? Super, danke, gute Frage. Was noch? Okay, hat das Beispiel ein bisschen geholfen zu verstehen, warum und wie und überhaupt? Gut, es macht mehr Spaß, wenn man mehr Kongruenzen hat und man mehr und länger sucht. Und es gibt berühmte Aufgaben, wo das dann in so Textaufgaben verschlüsselt ist und mindestens eine werde ich mir raussuchen für die Weihnachtsserie zum Knobeln. Gut. Das war Lemma 7.16. Und jetzt kommt Lemma 7.17. Lemma 7.17 gibt uns eine Rechenregel für die Eulersche Phi-Funktion. Der chinesische Restsatz hilft uns und er ist sowieso wichtig, deswegen machen wir an dieser Stelle. Wo waren wir denn bei der Eulerschen Phi-Funktion? Vielleicht fangen wir damit an, das zu wiederholen, wie sie definiert war. Das brauchen wir gleich sowieso. Wenn a eine natürliche Zahl ist, was ist dann Phi von a? Wie rechnet man aus, was der Wert der Eulerschen Phi-Funktion ist? Ich freue mich übrigens über die weihnachtlichen Mützen und möchte schon mal alle vorwarnen, dass es natürlich in der letzten Vorlesung vor Weihnachten auch wieder gewünscht ist und ausdrücklich ermutigt wird, weihnachtliche Kopfbedeckung zu tragen. Auch ich will eine weihnachtliche Kopfbedeckung tragen, trotz Video. Ich werde mich zu groß machen und es ist in Ordnung. So, was ist Phi von einer natürlichen Zahl? Was muss ich da berechnen? Jetzt hatten Sie Zeit nachzudenken. Na, das brauchen wir gleich. Erinnern wir mal an die Übung. Gut, Sie haben noch eine Chance. Ich wische. Und dann können Sie nachgucken und überlegen.
Thank you.
Genau. Phi von A ist die Anzahl der zu A teilerkannten Zahlen von 1 bis A. Vielen Dank. Heißt also, wenn ich jetzt sowas habe wie Phi von 120, dann muss ich streng genommen, wenn ich jetzt nichts anderes habe als diese Vorschrift, mir alle Zahlen von 1 bis 120 hinschreiben und für alle überprüfen, ob die Teilerfremden zu 120 sind. Das geht, 120 ist keine besonders große Zahl, aber es hört davon auf, Spaß zu machen. Was machen wir stattdessen? Wir schreiben 120 in der Primfaktorzerlegung hin. 120 ist 8 mal 15, also 2 hoch 3 mal 3 mal 5. Wenn ich jetzt wüsste, wie sich die Phi-Funktion mit diesen Teilerfremden deutlich verhält, dann könnte ich die ganz einfach berechnen. Denn bei Primzahlpotenzen wissen wir schon, wie es geht. Dafür haben wir schon eine Formel. Und deswegen ist das nächste Lemma wichtig, Lemma 7,17. Denn das sagt uns, dass wir bei diesen teilerfremden Stückchen die Phi-Funktion sozusagen reinziehen dürfen. Dann haben wir auf einmal Phi von 8, Phi von 3 und Phi von 5. Und das ist beherrschbar. Dann multiplizieren wir, das können wir auch. Und schon haben wir den Wert ausgerechnet, ohne dass wir uns 120 Zahlen angucken und auf Teilerfremde überprüfen müssen. So, was sagt das Lemma? Das steht schon da und das ist auch ganz banal. Phi von A mal B ist Phi von A mal Phi von B, wenn A und B teilerfremd sind in Z. Vorsicht, das wird wirklich falsch, wenn A und B nicht teilerfremd sind. Dann macht man da beim Zählen Fehler. Aber hier zum Beispiel würde es jetzt bedeuten, dass man das Lemma anwenden kann und man kriegt dann Phi von 8, mal Phi von 3, mal Phi von 5. Phi von 5 ist 4, Phi von 3 ist 2, Phi von 8, müsste ich kurz überlegen, ich glaube 4 und zack, ausmultiplizieren, fertig. Soweit. Dann beweisen wir jetzt das Lemma. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Da gibt es so einen Trick mit so einer Menge, die man auf zwei verschiedene Arten zählt. Und wir benutzen dabei den chinesischen Restsatz. Wir benutzen das, was wir schon gelernt haben über Kongruenzrechnung. Und wir benutzen quasi so kombinatorische Tricks, also wie man aus verschiedenen Blickwinkeln auf die gleiche Menge gucken kann, um da Sachen abzuzählen. Und es kommen Abbildungen vor. Injektive Abbildung. So. Die Menge, die wir clever zählen wollen, ist diese. Die heißt E. Und E besteht aus allen Pärchen von natürlichen Zahlen, die unterhalb von A bzw. unterhalb von B liegen. Die Menge E hängt also von den Zahlen A und B ab, mit denen wir anfangen. Die halten wir fest. Und jetzt zählen wir nur die Pärchen, bei denen eins von beiden diese Teilerfremdheitsbedingung verletzt. Und was ist die Idee? Ich möchte die Idee kurz erzählen. Wir stellen uns vor, dass wir alle Zahlen, also alle diese Tupel hinschreiben. Vorne steht etwas, was kleiner gleich A ist. Hinten steht etwas, was kleiner gleich B ist. Und wir gucken uns diese komplette Menge an. Das sind A mal B Leute. Denn ich habe vorne A-Möglichkeiten und hinten B-Möglichkeiten und die beeinflussen sich nicht. Das heißt, in dieser Menge ohne weitere Voraussetzungen sind A mal B Elemente. Und jetzt splitte ich diese Menge auf in diejenigen Elemente, also diejenigen Pärchen, bei denen vorne und hinten das, was da steht, teilerfremd ist, zu A bzw. zu B. Denn das sind die, wo quasi eine starke Teilerfremdheitseigenschaft erfüllt ist und die zählen wir separat. Und dann gibt es noch die anderen. Und wie kann ich beschreiben, was die anderen sind? Naja, wenn das, was vorne steht, nicht teilerfremd zu A ist oder das, was hinten steht, nicht teilerfremd zu B ist oder beides, dann liegen die eben nicht in dieser besonderen Menge von vorher. Und so kann ich die Menge aufteilen. Die Menge aller dieser Pärchen kann ich aufteilen in die, wo die beiden Teile passend teilerfremd sind und in die, wo mindestens einmal es schief geht. Und die Menge E ist die Menge, in der es mindestens einmal schief geht. Das ist die Idee. Und warum das dann mit den 10 gleich so passt, das sehen wir. Aber wir wollen diese Menge E verstehen, weil das der Schlüssel ist, dazu zu verstehen, wie das aussieht mit den zu A- bzw. B-teilerfremden Zahlen und denen zum Produkt teilerfremden Zahlen. Das zur Motivation. Und das, was ich gerade erklärt habe, deutet auch schon an, wie wir auf diese erste Art kommen, E abzuzählen. Ich habe erklärt, wenn man diese Tupel bildet und keine Voraussetzungen daran stellt, kriegt man A mal B-Möglichkeiten. Jetzt ziehe ich die ab, bei denen es schief geht. Na, wenn es auf der einen Seite schief geht, dann liegt man in der Menge TFA. Das heißt, wie oft passiert das? Phi von A oft. Und bei der anderen Menge passiert es Phi von B oft. Und es muss zusammentreffen, damit man vorne Teil der Fremde zu A und hinten Teil der Fremde zu B. Das heißt, wenn ich diese Möglichkeiten zählen will, kriege ich Phi von A mal Phi von B. Und alle anderen Pärchen verletzen die Teilerfremdheitseigenschaft vorne oder hinten oder zweimal. Und das sind die Elemente in E. Und deswegen kann ich die so zählen. Erstmal okay? Jetzt zählen wir die nochmal anders. Und das, was jetzt kommt, ich lasse das mal hier so liegen, das, was jetzt kommt, das passiert alles an der Tafel. Sobald ich den richtigen Zettel in der Hand habe. Jetzt zählen wir die Menge E nochmal anders. Definiert haben und wir wollen zeigen, dass die gleich groß sind. Wir wollen zeigen, T hat genauso viele Elemente wie E. So, das sage ich Ihnen deshalb, damit Sie verstehen, warum ich dann gleich den nächsten Schritt mache. Das ergibt sonst aus dem Zusammenhang gerissen gleich keinen Sinn. Und das sind zwei endliche Mengen. A und B sind natürliche Zahlen. Wenn ich hier so zähle, sind das immer natürliche Zahlen. Das heißt, das ist eine natürliche Zahl, das auch. Und endliche Mengen kann ich vergleichen, indem ich Abbildungen betrachte von der einen in die andere. Und genau das ist der Witz. Wir betrachten Abbildungen einmal von t nach e und einmal von e nach t. In beiden Fällen werden wir zeigen, dass die Abbildung, die wir da definieren, injektiv ist. Und dann benutzen wir diesen Trick, dass wenn man eine endliche Menge hat und die injektiv in eine Menge hinein abbildet, dass dann die Menge, in die man hinein abbildet, mindestens so groß sein muss wie die Startmenge. Ansonsten schafft man es ja nicht, mit einer injektiven Abbildung da reinzukommen. Man braucht ja genug Platz für die Bilder. Wenn man das in zwei Richtungen hat, dann hat man hier zwei Ungleichungen und dann kriegt man die Gleichheit. Das liegt dem, was wir jetzt machen, zugrunde. Zwei Abbildungen, die injektiv sind, damit man auf diese Gleichheit kommt. So, Abbildung Nummer 1. Ich mache es jetzt so ein bisschen informell, weil ich die Idee hier auch so informell hingeschrieben habe. Abbildung 1 heißt Alpha und geht von T nach E. Und jetzt erkläre ich, wie man auf die Abbildung kommt. Die andere Abbildung, Abbildung 2, heißt Beta und geht von E nach T. Die kommt dann später, wir fangen erstmal mit Alpha an. Wie sieht Alpha also aus? Alpha nimmt eine Zahl von 1 bis A mal B, die nicht teilerfremd ist zu A mal B und bildet sie auf irgendwas ab, was in der Menge E liegt. Und wie finden wir dieses Ding in der Menge E, worauf das abgebildet werden soll? Das müssen wir uns jetzt überlegen. T aus T. T ist nicht teilerfremd zu A mal B. Heißt also, dass es ein DGT gibt, der keine Einheit ist in Z. Die Einheiten sind 1 und minus 1. Und nicht teilerfremd zu sein, heißt ja, dass die GGTs nicht nur Einheiten sind und dementsprechend, weil wir in Z arbeiten, durch ein irreduzibles Element von Z teilbar sein müssen. Also durch die Primzahl. Gut, dieses T aus T muss also jetzt eine Primzahl als gemeinsamen Teiler haben mit A mal B. Dementsprechend ist dann T zu A oder zu B auch nicht Teiler fremd. Daraus ein Satz.
Bestimmte Modulo T, nee, Modulo A zu T kongruente Zahl. Und sei
das gleiche machen wir jetzt auch noch für B, da heißt das Ding R1, sei R1 aus der Menge 1 bis B, genau die gleiche Idee. Fangen wir mit dem ersten Fall an. Falls A nicht teilerfremd ist zu T, dann ist auch T1 nicht teilerfremd zu T. Denn T und T1 sind ja modulo A kongruent. Das heißt, dieses mit der Teilerfremdheit überträgt sich. Wenn man vorher teilerfremd war, dann bleibt man es und wenn nicht, dann halt nicht. Genauso bei B. Falls B nicht teilerfremd ist zu T, dann ist dieser Repräsentant R1 hier in der Menge auch nicht teilerfremd zu T. Das überträgt sich und das ist jetzt wichtig, denn das heißt, denn das heißt, dass wir mit diesem Tupel, was wir jetzt bilden können, T1, R1, in der Menge E landen. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Was brauchen wir für die Menge E? Sie ist ja da, das heißt, wir können da einmal drauf starren. Die beiden Einträge sollen natürliche Zahlen sein, sind sie, so wie wir sie gewählt haben. Die Einträge sollen vorne kleiner gleich a sein und hinten kleiner gleich b. Haben wir auch, so wie sie gewählt waren. Und jetzt kommt noch die dritte Eigenschaft, die da steht. Es soll nämlich der erste Eintrag nicht teilerfremd zu a sein oder der zweite Eintrag nicht teilerfremd zu b. Und das haben wir genauso gewählt. Da t zu einem von den beiden nicht teilerfremd ist, muss eins von diesen beiden Elementen mindestens auch nicht teilerfremd sein zu a bzw. zu b. Das heißt, das folgt alles aus der Wahl von diesen Elementen T1 und R1. Was haben wir getan? Wir haben angefangen mit T in dieser Menge T und haben T ein Tupel zugeordnet, T1, R1 in E. Und überlegen wir mal kurz, ob wir da eine Auswahlmöglichkeit hatten, wie wir da zuordnen. Naja, wir haben hier einen Repräsentanten ausgewählt, aber es gibt in dieser Menge nur einen. Wir haben hier einen Repräsentanten ausgewählt, aber es gibt in dieser Menge nur einen. Das heißt, in Wirklichkeit war das keine Wahl, sondern nur ein findenden Repräsentanten. Und wenn man die gefunden hat, dann ist klar, welches Tupel man hinschreiben muss. Das heißt also, dass wir auf diese Art und Weise eine Abbildung definieren können. Wir bilden jedes T aus T ab auf das Tupel in E, das man so findet, wie wir es gerade beschrieben haben. Und das ist einfach. glaube, oh ja, das ist eine Abbildung, die ausnahmsweise mal von links kommt. Nicht so wie sonst. Das ist Alpha. Wir sind jetzt also in unserem Programm, bei unserer Idee, bei Abbildung 1, Alpha von T nach E. Und was wir jetzt noch zeigen wollen, ist, dass die Abbildung injektiv ist, damit wir die erste Ungleichung bekommen für die beiden Mächtigkeiten. Wir zeigen Alpha ist injektiv. Und das machen wir ganz langweilig zu Fuß. Wie zeigt man, dass eine Abbildung injektiv ist? Man nimmt sich Elemente her, die das gleiche Bild haben und zeigt, dass dann die Urbilder gleich sind. Das heißt also, wir brauchen jetzt zwei Elemente aus T mit dem gleichen Bild unter Alpha. Das sind natürliche Zahlen. T ist eine Menge von natürlichen Zahlen. Wenn ich da zwei Elemente hernehme, kann ich die vergleichen mit der natürlichen Anordnung der natürlichen Zahlen. Das heißt, wenn ich da zwei nehme, kann ich sagen, ich mache die Notation so, dass die eine größer gleich der andere ist. So fangen wir an. Sein C, D aus T und ich möchte gerne C größer gleich D wählen. Und so, dass sie das gleiche Bild haben. Das heißt, Alpha von C soll Alpha von D sein. Und jetzt schreibe ich das noch so in der Tupelschreibweise, damit wir sehen, wie die Einträge heißen. Ich schreibe das mal wieder als T1 und R1. Steckt, ich wähle mir C und D so, dass sie das gleiche Bild haben. Ich nenne das Bild T1, R1 und ich wähle C als größer gleich D. Wir wollen zeigen, dass die gleich sind. Wie machen wir das? Na, indem wir uns nochmal überlegen, was Alpha tut. Wie war denn das nochmal? Das erste, achso, da oben steht es. Der erste Eintrag ist kongruent zu der Zahl, mit der wir anfangen, modulo a. Das heißt also, der erste Eintrag hier ist kongruent zu der Zahl, die wir abbilden, c bzw. d, modulo a. So, jetzt haben wir also c kongruent t1, kongruent d mod a. Und das gleiche haben wir in der zweiten Komponente für B. Was wissen wir noch? T1 kommt aus der Menge 1 bis A. Jetzt haben wir also in der Menge 1 bis A zwei Leute, die dazu kongruent sind, die auch in dieser Menge liegen. In der Menge von 1 bis a mal b. Und genauso hier, c und d kommen aus der Menge 1 bis a mal b und sind beide kongruent zum gleichen in der Menge 1 bis b, modulo b. Das sind die Informationen, die wir haben. Heißt also, a teilt c minus d, das ist diese Kongruenz, die da steht. B teilt auch c minus d. Schreiben wir erstmal hin. C minus D und B teilt C minus D. Hier benutzen wir zum ersten Mal, glaube ich, jedenfalls zum ersten Mal, so dass wir es wirklich sehen, dass A und B Teil davon sind. Die beiden Zahlen A und B, mit denen wir angefangen haben, in der Behauptung von Lemma, sind als Teil davon vorausgesetzt und ich habe gesagt, das ist wichtig. Und hier sehen wir warum. Wenn nämlich zwei teilerfremde Zahlen etwas teilen, dann teilt auch ihr Produkt dieses Ding. Das stand in irgendeinem Lemma, 3,25 oder so. Jetzt ist, muss ich erstmal wischen. Mein Gefühl sagt Lemma 3,25 Teil A. Thank you. Man kann es aber auch elementar klar machen mit der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Okay, da A und B Teil davon sind, ist nun auch A mal B ein Teil davon C minus D. Und was heißt das? Das heißt, dass C und D zueinander kongruent sind, modulo A mal B. Einfach nach Definition. Jetzt sind wir fertig. Woher kam C und D? C und D kam aus der Menge T. Die Menge T beinhaltet Zahlen von 1 bis A mal B mit irgendwelchen Eigenschaften. Insbesondere sind das alles Zahlen, die kleiner gleich A mal B sind. Wenn da zwei kongruent sind, modulo A mal B, dann müssen sie gleich sein. Anders geht das nicht. Denn in der Menge von, stellen Sie sich vor, Sie haben die Menge von 1 bis 5 und da drin jetzt 2, die modulo 5 kongruent sind, dann ist Ihre Differenz durch 5 teilbar und das geht nur, wenn die Differenz 0 ist. Anders geht das nicht, weil diese Menge so klein ist. Wenn man verschiedene Zahlen finden will, die kongruent sind, mod 5, müsste man die Menge vergrößern. Und genau das machen wir hier. Und nach Definition von T ist dann C gleich D. Und damit ist Alpha injektiv. Und die Injektivität von Alpha liefert uns, dass die Menge E mindestens so groß sein muss wie die Menge T. Das war der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil, die zweite Abbildung, die geht in die andere Richtung. Und wieder ist die Idee, die Abbildung zu konstruieren und sich dann zu überlegen, dass sie injektiv ist. Und dann haben wir es geschafft. Die Abbildung Beta. Wie geht das? Na, wir wollen von E nach T abbilden. Das heißt, wir fangen an mit so einem Tupel in der Menge E. Was das Bild sein soll. Na, das machen wir, indem wir die Kongruenzen hinschreiben. Also wir haben jetzt diese beiden Elemente xy und wir wollen jetzt die Kongruenzen erfüllen gleichzeitig. Kongruent zu x sein, modulo a, und kongruent zu y sein, modulo b. Warum kann man das gleichzeitig erfüllen? Na, weil a und b teilertrennend sind nach Voraussetzung. Und dann kommt der chinesische Restsatz und sagt, hey, das ist einfach so ein System von simultanen Kongruenzen mit teilerfremden Leuten. Das kann man lösen. Und wir nehmen eine Lösung her, nennen sie S. Mit dem chinesischen Restsatz, wenn man 16 sagt S aus Z so, dass wir die beiden Kongruenzen haben. S ist Kongruenz zu X mod A. Und S ist auch Kongruenz zu Y mod B. Jetzt benutzen wir wieder, dass wir in der Menge von 1 bis A mal B für jede Restklasse modulo A mal B einen Repräsentanten finden. Das heißt, wir finden auch einen Repräsentanten für den Rest S. Und der ist in der Menge 1 bis A mal B wieder eindeutig bestimmt. Den nennen wir T. Kleine t in der Menge 1 bis a mal b, die eindeutig bestimmte zu s modulo a mal b kongruente Zahl. Dann müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie ist es mit der Teilertrennkeit. Ich habe jetzt ja T in dieser Menge, ich möchte aber mit dem T gern in der Menge groß T landen. Wie kriege ich das hin? Die Einordnung hier stimmt schon mal, das Element liegt in der richtigen Menge, aber jetzt muss es ja auch noch teilerfremd zu A mal B sein. Nicht teilerfremd zu A mal B sein. So, wie kriege ich das jetzt hin?
Na, wenn das den Teilertrend zu A mal B wäre, dann müsste es insbesondere Teilertrend zu A und zu B sein, denn A und B sind ja Teiler von A mal B. Kann es sein, dass dieses Element, was wir da gefunden haben, Teilertrend zu A und zu B ist? Naja, wenn T Teilertrend zu A ist, dann ist es auch, das Ding ist ja zu S kongruent, dann ist es also auch X. Und wenn es, Teilerfremd zu B ist, dann ist auch Y Teilerfremd zu B, wegen dieser ganzen Kongruenz. Aber XY kommt aus der Menge E und in der Menge E steht doch, der erste Eintrag soll nicht Teilerfremd zu A sein oder der zweite Eintrag soll nicht Teilerfremd zu B sein oder beides. Das heißt also, wenn wir das jetzt wieder andersrum aufziehen, erster Fall, X ist nicht Teilerfremd zu A, dann ist S nicht teilerfremd zu A und deswegen ist dann T nicht teilerfremd zu A, also auch nicht zu A mal B. Und genauso im zweiten Fall, wenn Y dann nicht teilerfremd ist zu B, dann auch S nicht, dann auch T nicht und dann ist es auch nicht teilerfremd zu A mal B. Und so kommen wir darauf, dass einer der beiden Fälle eintreten muss, das heißt, das Element landet sogar in der Menge T. Jetzt haben wir eine Chance für eine Abbildung von E nach T. Nochmal kurz überlegen. Wir fangen an mit einem Element hier. Wir finden hier so eine Lösung S für die Kongruenzen. Die ist nicht eindeutig bestimmt. Aber was eindeutig bestimmt ist, ist das Element hier in dieser Menge 1 bis A mal B, was das Kongruent ist. Das heißt, da haben wir jetzt auf einmal eine eindeutige Möglichkeit, da ein Element zuzuweisen. Wir haben uns klar gemacht, das landet in der Menge T. Deswegen können wir jetzt eine Abbildung definieren. Seite Beta von E nach T. Um zu zeigen, dass das eine injektive Abbildung ist. Da schreibe ich jetzt ein bisschen was hin und dann wische ich erstmal eine Runde. Wie sieht Injektivität hier aus? Wir brauchen zwei solche Tupel aus E mit dem gleichen Bild in T und dann wollen wir zeigen, die Tupel sind gleich. Zahlen dazu, wie sollen die heißen? UV aus E so, das und ich nenne das Bild wieder T. Beta von XY, das gleiche ist wie Beta von UV und das Ding ist T. Die Art und Weise, wie man zu dem T hinkommt, müssen wir uns merken. Das heißt, wir brauchen noch, deswegen ist gut, dass es da steht, wir brauchen noch diesen Weg, wie wir das Bild Ich möchte, glaube ich, wieder so wie vorher argumentieren, naja, das sind alles natürliche Zahlen und dann kann man wieder gucken, dass irgendwas größer gleich irgendwas anderem ist. X und Y liegen in der Menge 1 bis A, da ist eine von den beiden größer oder gleich der anderen und genauso mit Y und V. Und ich möchte das jetzt so anordnen, sei die Notation, das, was möchte ich gern haben. Die hier vorne sollen größer gleich denen hinten sein. Links größer gleich U und Y größer gleich V.
Das braucht man nicht, das macht nur gleich die Notation einfacher. Wenn ich das nicht voraussetze, muss ich halt irgend so Fallunterscheidungen machen. In dem einen Fall ist es so, in dem anderen Fall ist es so, da wechselt irgendwo so ein Vorzeichen. Das ist aber für das eigentliche Argument egal.
Was wissen wir?
Ja, was wissen wir? Gucken wir uns die Konstruktion nochmal an. Wir hatten da so ein Element S, das diese Kongruenzen löst. Und dieses Element S löst jetzt einmal solche Kongruenzen hier vorne und einmal hier hinten. Und der Vertreter, den wir uns dann wählen, ist ja genau das Bild. Das heißt, T löst diese Kongruenzen auch. Das können wir einmal hinschreiben. Nach Definition von Beta gilt, T ist kongruent X mod A und T ist kongruent Y mod B. Das ist jetzt das Bild von X, Y, was wir benutzen. Jetzt kommt das Bild von U, V, da haben wir das gleiche. Wir wissen also auch, T ist kongruent zu U mod A und wir wissen, T ist kongruent zu V mod B. Ich benutze die Konstruktion oben zweimal, denn ich habe jetzt ja zwei Tupel, die abgebildet werden. Und da das Bild gleich ist, steht vorne immer dasselbe. Na, jetzt ist es wieder genauso einfach wie vorhin. Wir übersetzen, was die Kongruenzen heißen. Das hier heißt, A teilt T minus X und A teilt auch T minus U. B teilt T minus Y, B teilt T minus V. Wir können aber auch vorher noch clever sein und benutzen, dass kongruent sein transitiv ist. Wenn T kongruent zu X ist und auch kongruent zu U, dann heißt es doch, X und U sind zueinander kongruent, modulo A, steht ja das gleiche A. Das heißt, A teilt X minus U. Und genauso mache ich das mit Y und T und V und kriege B teilt Y minus V. Mit der Mächtigkeit der Mengen, ist ja alles endlich. Dann sehe ich, dass die Zielmenge mindestens so viele Elemente haben muss wie die Startmenge. Das ist genau die andere Ungleichung. Gleichung. Hier steht die eine, da drüben steht noch die andere. Anzahl der Elemente in E gezählt. Das war A mal B minus Phi von A mal Phi von B. Vielleicht können wir die Elemente in T auch zählen. Was war denn T nochmal? T war die Menge von 1 bis A mal B und wir werfen raus, die Leute, die Teilerfremden zu A mal B sind, wie viele sind das? Phi von A mal B.
Das heißt, wenn wir die Menge T zählen, bekommen wir A mal B Elemente minus Phi von A mal B.
Und jetzt vergleichen Sie mal, was da steht.
Auf der linken und auf der rechten Seite steht A mal B. Das, was abgezogen wird, sieht unterschiedlich aus, aber wenn alles gleich ist, dann muss das, was wir abziehen, auch gleich sein. Und so haben wir über seltsame Umwege gezeigt, Phi von A mal B ist Phi von A mal Phi von B.
Okay, hier kommt ein Angebot für den Fall, dass Sie sich denken, hä, was sollen diese komischen Abbildungen, ich verstehe überhaupt nicht, ich verstehe schon gar nicht, wann man das auswählen kann und wann es eindeutig ist. Kann ich verstehen. Ich musste das auch dreimal lesen und dreimal umschreiben, bis mir total klar war, warum diese Abbildungen so funktionieren. Das heißt, es macht nichts, wenn Sie am Anfang noch denken, dass es irgendwie seltsam ist. Tipp, setzen Sie sich hin mit kleinen Zahlen und x'en es einmal wirklich explizit durch. Oder bitten Sie mich, es zu tun. Das geht auch. Sie können sagen, ich möchte das bitte einmal konkret sehen. Ich möchte wirklich mit konkreten Zahlen sehen, was diese Abbildungen tun, weil ich nämlich sonst noch nicht glaube, dass es funktioniert. Das ist okay. Selber machen macht mehr Spaß, da lernt man mehr bei, aber Sie können natürlich auch einen Podcast als Inspiration nehmen und dann selber losrechnen. Einfach Bescheid sagen. Es gibt eine Frage.
Ja, wir hatten jetzt ja als Beispiel von Ihnen dass die Vierbildung von 120. Das haben Sie jetzt ja in drei Glieder zerlegt, 8, 3 und 5. Mhm. Jetzt haben wir quasi die Vierbildung von A mal B, das wäre, also wir haben jetzt aber quasi A, B, C, gilt das dann genauso?
Das können wir uns dann mal kurz überlegen. Die Frage ist gut. Also, ich habe das gehabt. Ich habe behauptet, dass man da diesen Trick benutzen kann. Na, was machen wir? Ich definiere 2 hoch 3 als A und 3 mal 5 als B. Ja. Die sind teilerfremd. Dann wende ich das an und dann bekomme ich Phi von A mal Phi von B. Und jetzt kann ich das Ding ja, weil 3 und 5 auch teilerfremd sind, nochmal so zerlegen. Und das, dann kriege ich insgesamt die Aufteilung. Das heißt, was Sie gerade jetzt dann noch mit Ihrer Frage angeregt haben, war der Beweis für die Formel, die ich Ihnen als nächstes zeige. Das ist genau das, was Sie erklärt haben oder was Sie gefragt haben. Man überlegt sich für die einzelnen Teile, für die Primzahlpotenzen, was da los ist, haben wir schon getan, und macht sich dann klar, dass man dieses Lemma nicht nur für zwei, sondern auch für mehrere paarweise teilerfremde Faktoren benutzen kann. Und dann steht die Formel da. So sieht sie aus. Folgerung 7, 18. Da haben wir jetzt eine natürliche Zahl n dargestellt in ihrer Primfaktorzerlegung. Das heißt, die Primzahlen p1 bis pr müssen hier unbedingt paarweise verschieden sein. Ich darf jetzt nicht irgendeine Zerlegung hinschreiben. Ich muss wirklich die gleiche Primzahl immer zusammensammeln und Primzahlpotenzen so hinschreiben, dass jede Primzahl als Basis nur einmal vorkommt. Denn nur dann kriege ich eine Unterteilung in Primzahlpotenzen, die paarweise teilerfremd sind. Nur dann kann ich Lemma 7,17 mehrfach anwenden und bekomme so eine Unterteilung. Das heißt, Phi von n ist das Produkt von Phi von diesen einzelnen Primzahlpotenzen. Dann muss ich nur noch einsetzen, was wir für eine Formel hatten für die Primzahlpotenzen. Und was dann rauskommt, ist genau die Produktformel, die wir hier sehen. Für jede Primzahl rechnet man aus die Primzahl mit dem Exponenten ein niedriger als in der ursprünglichen Zerlegung und man multipliziert mit der Primzahl minus 1. Wir können das ja für die 120 mal machen. Mündlich hatte ich es vorhin schon getan, aber wir machen es jetzt einfach noch mal kurz hier an diesem Beispiel zu Ende. Wenn ich hier die Formel anwende, dann bekomme ich hier vorne für die 2 hoch 3 eine 2 hoch 2, das ist der Teil, wo ich oben den Exponenten um 1 absenke, mal die Primzahl unten minus 1, das ist 1. Jetzt kommt Phi von 3. Phi von 3 ist einfach 3 minus 1, also 2.
nacheinander die Primzahlpotenzen durch und schreibe jedes Mal hin, was rauskommt. Und im Zusammenhang dann da stehen 2 hoch 5, 1 hoch 2. Es kommen jetzt gleich noch Beispiele, auch so ein bisschen, wie man das anwendet und so. Aber erstmal die Frage, was Sie jetzt noch wissen wollen. Was brauchen Sie jetzt noch zu den Dingen, die wir bisher besprochen haben? Ja.
Ist nicht viel von 120 viel größer als 10?
Interessante Frage.
Ja, also ist das nicht so 105 oder sowas? Das ist 105.
Interessante Frage. Dankeschön, sehr interessante Frage. Geben Sie mal, wir spielen jetzt kurz das Spiel, wir machen es im Kopf, obwohl es eine blöde Idee ist. Wir gehen los von 1 bis 120. Stellen Sie sich wirklich vor, dass Sie das machen. Ich laufe ein Stück mit Ihnen, danach müssen Sie allein machen. 1 ist Teil der Grenze 120, kein Problem. 2 nicht. 3 nicht. 4 nicht. 5 nicht. 6 nicht. 7 ist die erste. 7 ist die erste Primzahl, die dabei zählt, die nicht vorkommt. 8, 9, 10, 11. Bingo. Jetzt haben wir 2 gefunden und wir sind schon bei 11.
Ah, das sind gut.
12. Okay.
Also wieso quasi nur dann die Primzahlen quasi raus?
Nein, nicht die Primzahlen, die teilerfremd sind zu 120. Und ja, die Primzahlen, die da in der Zerlegung nicht vorkommen, sind teilerfremd zu 120, aber es könnte da auch noch andere Zahlen geben. Je größer die Zahl, desto mehr interessante Zahlen findet man unterwegs, die nicht teilerfremd sind dazu, aber die trotzdem keine Primzahlen sind. Aber ja, die Primzahlen, die da nicht vorkommen, sind ein Anfang. Aber Sie merken jetzt, wenn diese ganzen kleinen Primzahlen in der Primfaktorzerlegung der Zahlen vorkommen, dann ist auch klar, dass Sie unterwegs ständig über Zahlen stolpern, die eben gerade nicht teilerfremd sind dazu. Und deswegen habe ich jetzt so oft gesagt, das war so nichts. So, ich laufe ja also stundenlang und unterwegs schreie ich 2-3 Mal hier und dann zähle ich und am Ende kommt wirklich nur 32 raus. Es sind nur ziemlich wenige Zahlen unterwegs, die teilerfremd sind. Hat das geholfen? Gut, was noch? Okay, ich würde zu der Folgerung einfach gar nichts hinschreiben, denn das ergibt sich sofort aus dem Lemma und aus der Formel für die Primzahlpotenzen. Stattdessen möchte ich mit Ihnen ein Beispiel angucken. Beispiel 27. Ich muss mal gucken, ob die Zahl stimmt. Genau. Ah, nein, Moment, es fehlt noch was. Es fehlt noch ein Sätzchen. Das steht nicht da auf dem Zettel, sondern das schreibe ich alles an die Tafel. Es fehlt noch Fermat Euler. Den müssen wir natürlich vorher noch machen. Und danach kommt das Beispiel. Jetzt hatte ich zu viel Schwung. Kapitel 7 ist fast zu Ende. Und wir kommen jetzt so in Richtung Endspurt, die letzten Kapitel Zahlentheorie mit den letzten Sachen, die Sie alle fürs Staatsexamen wissen müssen. Und danach kommen dann Sachen, die für deren Gymnasium relevant sind, aber nicht mehr für Sekundarschule. Und ich merke so richtig, dass ich schon so einen Zwischenendspurt gerade in mir habe. Und deswegen will ich manchmal zu schnell weitermachen. Kann er ja auch eigentlich mal kurz Pause machen hier? Gut, Satz 97. Fermat Euler. Das ist eine Verallgemeinerung des kleinen Satzes von Fermat, den wir schon gesehen haben. Beim kleinen Satz von Fermat hatten wir eine Primzahl und eine ganze Zahl, die nicht durch die Primzahl teilbar ist. Für die starke Aussage, wenn A die ganze Zahl ist und P die Primzahl, dann war das A hoch P minus 1 ist kongruent zu 1 hoch P. Und ohne die Teilerfremdheitsbedingung haben wir immer noch A hoch P kongruent zu A mod P. Und jetzt kommt bei Fermat Euler etwas, wo man eben auch Zahlen einsetzen darf, die keine Primzahlen sind. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und die einzige Voraussetzung ist, dass A und N teilerfremd sind in Z. Mehr brauchen wir nicht. Primzahl sein. Werden Sie auch so bitte da hinten? Irgendwas heizt total, oder? Jetzt gilt die Aussage, die. Also es gilt eine Aussage, die so ähnlich aussieht wie das, was im kleinen Satz von Fermat steht, aber es ist halt allgemeiner formuliert. Jetzt gilt A hoch Phi von L ist Kongruenz 1 von L. Ah, da wollen Menschen aufbrechen. Okay, jetzt verstehe ich die Umziehaktion. Warum ist es wirklich eine Verallgemeinerung vom kleinen Fermat? Na, wenn N eine Primzahl ist, die Teilerfremd zu A ist, dann steht hier oben Pi von der Primzahl und das ist einfach nur Pi minus 1. Das heißt, dann steht da genau das, was wir aus dem kleinen Fermat kennen. Und wie beweisen wir das? Na, wir beweisen das auch wirklich so ähnlich wie den kleinen Satz von Fermat. Dass man sich diese Reste anguckt, Modulo P, und dass man dann geschickt multipliziert und es kürzt sich irgendwas weg. Und genau das machen wir hier auch. Wir nehmen also jetzt Pi von n, geben der Zahl einen Namen, nehmen uns dann entsprechend die Reste her in der Menge 1 bis n, die die Teilerfremdenreste repräsentieren. Dann zählen wir sozusagen nochmal die Elemente in TFM damit ab. Und dann bilden wir das Produkt dieser Reste und machen ansonsten den gleichen Trick wie beim kleinen Satz von Fermat. Ich nenne die A1 bis AK. Also im Prinzip, ich kann das glaube ich kürzer machen. Ich glaube, ich möchte einfach hinschreiben, sei die Elemente A1 bis AK ein, indem ich sage, das sollen genau die Elemente in der Menge TFN sein. Das ist eine Abkürzung für das, was ich gerade länger hinschreiben wollte. Was wissen wir? A und N sind Teilerfremd. Alle Leute in dieser Menge sind nach Definition Teilerfremd zu N. Und wenn ich zwei zu N Teilerfremde Zahlen habe, ist ihr Produkt auch zu N Teilerfremd. Das können wir also jetzt mal hinschreiben. So, und jetzt bilden wir dieses Produkt, so wie beim letzten Mal auch. wenn ich jetzt also dieses Produkt bilde, à la A mal AI, und I läuft von 1 bis K, dann ist das kongruent zur Menge der A, Produkt der AJ, wobei J von 1 bis K läuft. Mod N. Aber jetzt mache ich mal hier auf der linken Seite weiter. Das kann ich doch schreiben als Produkt, wenn ich A rausziehe, muss ich das K mal rausziehen, dann steht da A hoch K, mal Produkt von diesen ganzen Leuten. Das heißt, ich habe hier, das ist dasselbe wie A hoch K mal Produkt über die AI, wobei die von 1 bis K läuft. Jetzt habe ich eine Kongruenz modulo N, wo auf der einen Seite das Produkt über diese Leute steht, hier steht das Produkt über die gleichen Leute, der Multiplikationsindex ist nur anders, und zusätzlich steht hier noch dieses A hoch K. Und das ist eine Kongruenz modulo N. Da darf ich kürzen. Was kürze ich weg? Ja, das Produkt, was da zweimal steht. Und warum darf ich das wegkürzen? Weil die einzelnen A's, die hier stehen, teilerfremd zu N sind und deswegen ist auch das Produkt teilerfremd zu N. Wieder ist es Lemma 325 Teil 8. Wir benutzen das einfach ständig. Kürzungsregel, die uns sagt, dass wir kürzen dürfen, wenn das, was wir wegkürzen, teilerfremd ist zu dem Modulo, den wir rechnen. Da folgt jetzt, na, ich kürze das gegen das, dann bleibt hier einfach eine 1 stehen und auf der linken Seite bleibt A hoch K stehen. Gut, was möchte ich dazu noch sagen? Ich habe schon gesagt, das ist wirklich eine Verallgemeinerung von Kleinsatz von Fermat. Das liegt daran, dass wir Phi von einer Primzahl ausrechnen können als Primzahl minus 1. Dieses ganze Thema Kongruenzen dieser Art, kleiner Fermat, kleiner Euler und die Eulersche Phi-Funktion, das spielt eine Rolle, wenn wir hingehen in Richtung Primzahltests, Verschlüsselungsalgorithmen und so weiter. Das heißt, das kommt für viele von Ihnen nochmal wieder. Die, die bis zum Ende der Vorlesung da bleiben, die kriegen, ich vermute, die Zeit wird dafür reichen, nochmal so einen kleinen Einblick in Primzahltests. Das ist ganz witzig, da kommt dieses ganze Zeug dann also wieder. Ansonsten bin ich damit erstmal durch. Wir kommen in Kapitel 8 zu einem neuen Thema innerhalb der Zahlentheorie. Ich möchte jetzt einfach nur noch ein paar Beispiele besprechen, die Ihnen zeigen, wie man das, was wir bisher besprochen haben, anwenden kann auf ganz unterschiedliche Fragestellungen. Haben Sie noch Fragen zu Fermat-Euler vorher? Sie können ja nochmal vergleichen, das ist wirklich genau die gleiche Idee wie im kleinen Satz von Fermat im Beweis. Ja, dann gucken wir uns jetzt Beispiele an. Moment, das müssen wir noch ein bisschen schöner machen hier. So, Beispiel 27 besteht aus mehreren Teilen und ich habe das hier sehr verkürzt. Da steht immer nur so ein paar Dinge, so Denkanstöße und an der Tafel werde ich dann immer noch so ein paar Stichworte dazu schreiben, was man sich da klar machen muss. Ich behaupte hier also und lasse Sie gleich kurz damit alleine, während ich wische. Ich behaupte, ich kann so eine Gleichung hinschreiben, sowas wie x² plus y² gleich 1203 und ich kann fast ohne Rechnen sehen, dass das nicht ganz zeitig ist. Und ich könnte das Gleiche auch, wenn da rechts eine Zahl mit irgendwie 10.000 Stellen stünde. Denn diese Idee funktioniert immer. Und zwar mit Modularrechnung. Ich wische jetzt und dann sehen wir, wie das geht. Den ich hingeschrieben habe, ist, Quadratzahlen sind immer kongruent zu 0 oder zu 1, modulo 4. Und das ist angeblich eine Begründung dafür, dass man das nicht ganzzahlig lösen kann. Wie zur Hölle passt das zusammen? Naja, wenn xy aus z das lösen, dann sehe ich ja x² plus y² gleich das, was da steht, 1203. Wozu ist das kongruent modulo 4? Naja, 3. Gucken wir drauf, das ist kongruent zu 3. Macht 4. Und jetzt gucken wir uns diese beiden Quadrate an. X ist jetzt unsere ganze Zahl. Und wir schauen, was kann x sein, modulo 4. Na, die einfachsten Reste, die wir hinschreiben können, sind 0, 1, 2, 3. Oder von mir aus auch 0, 1, minus 1, 2. Ist mir jetzt gerade egal. 0, 1, 2, 3. Das sind die möglichen Reste modulo 4. X kommt auf z. Das heißt, x muss in eine dieser Kategorien fallen. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn man x quadriert. Wo landet x Quadrat? Naja, 0 Quadrat ist 0, das ist langweilig. 1 Quadrat ist 1, das ist auch langweilig. 2 Quadrat ist 4. Was ist 4 modulo 4? 0. 3 Quadrat ist 9. Was ist das modulo 4? Laut? 1. Danke. Modulo 4 kommt hier also immer nur 0 oder 1 raus und für y gilt das Gleiche. Das heißt, ich habe jetzt zweimal ein Quadrat modulo 4. Wie kann das aussehen? 0 plus 0, 0 plus 1 oder 1 plus 0 oder 1 plus 1. Aber das sind die einzigen Möglichkeiten modulo 4, wie das aussehen kann. Das heißt, da kommt höchstens 2 raus, aber auf keinen Fall 3. Ja, schade. Und so können Sie bei ganz vielen Gleichungen, da kommt später noch ein ganzes Kapitel zu solchen Anwendungen, das ist ganz toll. Haufenweise Zeug, wo man denkt, ja, was macht man da, muss man bestimmt irgendwie ausprobieren oder so. Nein, einfach nur kurz mit Modularrechnung drüber nachdenken und schon weiß man, was los ist. Nächstes Beispiel. Teilbarkeitsregeln. Ich wette, dass Sie in der Schule die Teilbarkeitsregeln gelernt haben für 3, wahrscheinlich auch 9, vielleicht 11. Alternieren die Quersumme? Okay, gucken wir mal, warum das alles funktioniert. Manchmal mache ich das mit Schulklassen, das ist ziemlich witzig. Also, wir fangen an, indem wir eine natürliche Zahl in ihrer Dezimaldarstellung hinschreiben. Dezimaldarstellung heißt, dass wir die Zahl schreiben als ihre Einer-Zifferzahl plus 10er-Anteil mal 10 plus 100er-Anteil mal 100 und so weiter. Einfach in der Dezimaldarstellung. Und jetzt gucken wir, erstmal schauen wir uns die Rechenregel an für die Teilbarkeit durch 3. Wenn wir die Zahl da so stehen haben und wir rechnen modulo 3, dann können wir die einzelnen Bestandteile modulo 3 rechnen. Und bei Produkten, da kann man gucken, was sind die einzelnen Faktoren modulo 3. Und bei diesen Zahlen A0, A1 und so weiter haben wir keine Ahnung, aber bei den Zehnerpotenzen schon. Zehnerpotenzen sind immer kongruent zu 1 modulo 3. 10 hoch 0, 1, dann hoch 1, also 10, hoch 2, also 100 und so weiter. Immer alles Rest 1 beim Teilen durch 3. Dementsprechend ändert sich jetzt diese Darstellung, wenn wir modulo 3 rechnen. Und dann haben wir da auf einmal stehen, n ist kongruent zur Summe der Ziffern modulo 3 und das ist die Quersumme. Fertig, das ist die Teilbarkeitsregel durch 3. Und genauso durch 9. Denn 10er-Potenzen haben beim Teilen durch 9 ja auch immer den Rest 1. Das heißt, sie kriegen auch sofort die Teilbarkeitsregel für 9 geschenkt. Ist das nicht schön? Und für 11 gibt es die alternierende Quersumme. Das kommt daher, ich lege das mal hier so hin, dass man das ein bisschen sieht. Das kommt daher, dass wenn man Potenzen von 11 betrachtet, dass die dann beim Teilen, wenn man die Zehnerpotenzen sich anguckt und dann schaut, wie die sich verhalten beim Teilen durch 11, dann passiert zum ersten Mal was Neues, denn es kommt nicht immer Rest 1 raus, sondern es wechselt sich quasi ab, Rest 1 und Rest minus 1. Und das können Sie, wenn Sie sich die ersten paar Zehnerpotenzen angucken, können Sie das sehen. Man kann sich aber auch einfach überlegen, was passiert. 10 ist kongruent zu minus 1 mod 11, dann muss 10 Quadrat kongruent zu minus 1 Quadrat sein, also 1, und beim nächsten Mal kommt wieder eine minus 1 dazu und so weiter. Deswegen wechselt sich das so ab. Und dann haben Sie die alternierende Quersumme und das ist noch eine Teilbarkeitsregel. Und alles kommt einfach so raus durch Modularrechnung, man muss nichts weitermachen. Letztes Beispiel. Und das ist nun echt, also das war was, das kannte ich, das habe ich nicht gelernt, sondern an der Uni, sondern das habe ich erst später gelernt, als ich angefangen habe, Zahltheorie-Vorlesungen zu halten. Und ich finde es immer noch ganz toll. Also, man will so Eigenschaften haben. Hier haben wir als Eigenschaft genommen, durch eine Quadratzahl teilbar sein. Und man will wissen, ob es möglich ist, beliebig viele aufeinanderfolgende Zahlen dieser Eigenschaft zu finden. So, und hier ist ein Beispiel für drei aufeinanderfolgende Zahlen. 48, 49, 50. Wenn Sie sich die Primfaktorzerlegung hinschreiben, sehen Sie, dass da immer Quadrate drinstecken. Und jetzt ist die Frage, kann man so eine Folge auch finden, aber von der Länge 100.000? Wie soll das alles gehen? Ja, chinesischer Restsatz. Wir nehmen die ersten 100.000 Primzahlen. Wir wissen, dass es die gibt. Es gibt ja sogar unendlich viele. Das heißt, die schnappen wir uns. Wir müssen nicht wissen, wie die aussehen. Und wenn wir uns die schnappen, dann können wir mit dem chinesischen Restsatz diese Kongruenzen erfüllen, die da stehen. Z-Kongruenz zu minus i modulo der i-ten Primzahl zum Quadrat. Und dann sind die aufeinanderfolgenden Zahlen, z plus 1, z plus 2 und so weiter, bis hin zu z plus 100.000, jeweils durch eine Quadratzahl teilbar. Das ist der chinesische Restsatz. Auf die Art und Weise kann man Leute verblüffen, kommt super bei Familienfeiern und so, aber eben auch. Naja, es ist völlig langweilig, aber halt auch Schulklassen. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich zwar keine Mathelehrerin in der Schule bin, aber weil ich Schulklassen besuche oder Schulklassen zu mir zu Besuch kommen. Und ich mache mit denen sowas und das ist witzig. Das war Kapitel 7. Was für Fragen haben Sie noch? Außer, meint ihr das ernst? Was für Fragen haben Sie? Also, ich hatte schon viel Spaß auf Familienfeiern mit der Gymnastik und ich komme gerade rein. Ich weiß nicht, was, worüber Sie so reden. Okay. Ich möchte mir 2 Minuten nehmen, um die erste Definition von Kapitel 8 einzuführen, damit Sie die schon mal verdauen können übers Wochenende. Kapitel 8 hat den handlichen Namen das quadratische Reziprozitätsgesetz. Versuchen Sie nicht, das dreimal schnell nacheinander zu sagen. Quadratische Reste. Und ein bisschen haben wir da gerade schon so ein bisschen reingestochert in das Thema mit dem ersten Beispiel, denn da geht es um Quadrate und was für Reste die haben und so hier. Und das haben wir benutzt, um zu zeigen, dass eine gewisse Gleichung nicht ganzzahlig lösbar ist. Es gibt noch ein Anwendungskapitel, Lösbarkeit von Gleichungen, da kommen diese Ideen wieder. Aber damit wir noch viel spannendere Gleichungen angucken können, müssen wir so ein bisschen die Theorie von quadratischen Resten entwickeln. Das machen wir und wir beginnen mit dem berühmten Legendre-Symbol. Nein, nicht Gesundheit, Legendre-Symbol. Ich muss es nur finden. Wir brauchen dazu eine Primzahl und irgendeine ganze Zahl. Und erstmal wollen wir sagen, was es heißt, dass A ein quadratischer Rest ist modulo P. Die Idee haben wir gerade gesehen. Wir haben uns nämlich angeguckt, wozu sind Quadratzahlen kongruent? Genau das ist die Idee der quadratischen Reste. Ein quadratischer Rest ist einer, der kongruent zu einer Quadratzahl ist. Wir haben gerade zum Beispiel Modulo 4 gesehen. 0 und 1 sind da quadratische Reste, aber 2 und 3 nicht. Die kommen nicht raus. Als Beispiel. Und jetzt kommt das Legendre-Symbol. Vorsicht. Moment, ich mache das mal ein bisschen besser hier, so. Da steht's. Das ist so eine Art Codierung. Bei dem, was wir im Folgenden tun, da wollen wir ständig hinschreiben, weil das und das ein quadratischer Rest modulo dem ist und weil das keiner ist und weil das aber einer ist und weil dann das Produkt einer ist und weil dann das aber keiner ist. Da wird man wahnsinnig. Und deswegen gibt es eine Abkürzung dafür. Wir haben eine ganz kurze Schreibweise für etwas ist ein quadratischer Rest modulo dieser Primzahl. Und das kodieren wir mit diesem Zeichen. Das Zeichen A über P nimmt verschiedene Werte an, je nachdem, was los ist. So spricht man das auch aus, A über P. A über P nimmt den Wert 0 an, genau dann, wenn P ein Teiler ist von A. Dieser Fall ist normalerweise langweilig. Aber man will, dass das Legendre-Symbol dann auch einen Wert hat. Es gibt auch Bücher, die das einfach nicht definieren für den Fall. Das nervt mich dann immer in kürzester Zeit. Der Wert ist 1, genau dann, wenn A ein quadratischer Rest ist und nicht durch P teilbar ist. Und der Wert ist minus 1, genau dann, wenn es nicht durch P teilbar ist und kein quadratischer Rest ist. Und wir gucken uns mal, ja, was könnten wir uns angucken? So ein paar kleine Beispiele. Was ist denn zum Beispiel 2 über 3? Da stellen wir uns jetzt die Frage, ist 2 ein quadratischer Rest modulo 3? Gibt es also eine Quadratzahl, die Modulo 3 zu 2 kongruent ist. Das heißt, ist x² kongruent 2 mod 3 lösbar? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Und man kann das machen mit so einer Tabelle wie vorhin. Was für Reste kann ich haben, wenn ich durch 3 teile? 0, 1 oder 2. Jetzt gucke ich mir die Quadrate davon an. 0 Quadrat ist 0. Das ist nicht 2, schade. 1 Quadrat ist 1, das ist auch nicht 2. Nochmal schade. 2 Quadrat ist 4, Modulo 3 ist das 1, das ist auch nicht 2. Nochmal schade, das heißt, es ist nicht lösbar, das heißt, 2 über 3 ist minus 1. Ergibt das ein bisschen Sinn? Wollen Sie noch ein Beispiel haben? Okay, dann machen wir 3 über 5. Unten muss eine Primzahl stehen, das ist wichtig. Unten muss eine Primzahl stehen. Gleiches Spiel. Wir gehen im Kopf die Reste durch und die Quadrate davon. 0 Quadrat ist 0, langweilig. 1 Quadrat ist 1, langweilig. 2 Quadrat ist 4, das ist aber nicht 3 mod 5. 3 Quadrat ist 9, das ist 4 mod 5, ist auch nicht 3. 4 Quadrat ist 16, das ist 1 mod 5, das ist auch nicht. Und das war's. Das heißt, das ist auch minus 1. Aber wir haben gerade gesehen, 1 mod 5 ist 1 und 4 über 5 ist auch 1. Sie können also, wenn Sie das üben möchten, einfach eine Primzahl nehmen, zum Beispiel 7 oder 11 oder so, eine, die nicht so groß ist. Dann gehen Sie die Reste durch, quadrieren die und dann schreiben Sie jedes Mal hin, ach so, das heißt, dieses Legendre-Symbol ist das und dieses Legendre-Symbol ist das. So heißen diese Dinger. Legendre-Symbol, das steht hier. Und irgendwann lernt man mit denen zu rechnen, kurz und schnell. Wir werden haufenweise Rechenregeln beweisen. Und wichtig ist nur, dass man den Weg zurückschafft, sich nochmal zu überlegen, was heißt das, dass da 1 oder minus 1 oder minus 1 oder minus 1. Soweit. Eine Frage?